HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der ehemaligen Tagesschausprecherin und Moderatorin
Dagmar Berghoff
und Ulrike Knapp. Frau Berghoff, es sind nicht allzu viele Persönlichkeiten, die im Bildgedächtnis der Nation so stark verankert sind wie Sie. Und wen wundert das? Schließlich waren Sie mehr als zwei Jahrzehnte von 1976 bis 1999, man kann schon sagen, das Gesicht der Tagesschau. Daneben moderierten Sie unter anderem über viele Jahre das ARD-Wunschkonzert und die NDR-Talkshow, ebenfalls zwei Quotenbringer. Dass Sie zweimal mit dem Bambi ausgezeichnet wurden und auch mit der Goldenen Kamera, soll nicht unerwähnt bleiben. Für die meisten Deutschen sind Sie wahrscheinlich die gute Bekannte aus dem eigenen Wohnzimmer. Als ich mit Ihnen telefoniert habe, da hatte ich auch das Gefühl, ich kenne Sie einfach schon seit Jahren. Sie gehören zu den bekanntesten Menschen in Deutschland. Wenn Sie Ihre erfolgreiche Karriere Revue passieren lassen, wie gehen Sie mit dieser Bekanntheit um? Gibt es da etwas?
Na, es ist so, dass die Menschen mir sehr sympathisch begegnen. Ich habe eigentlich nur ein- oder zweimal erlebt, so was Schulterklopfiges. Hi, Dagi, schön, dich zu sehen. Das hasse ich. Aber normal begegnen die Menschen mir eigentlich sehr sympathisch. Auch jetzt noch sagen, sie freuen sich, mich zu sehen. Sie vermissen mich, was ja auch unglaublich schön ist, das zu hören. Insofern von daher gar keine Probleme. Ich hatte wenig Probleme, weil ich als junge Fernsehansagerin in Baden-Baden, da war ich gerade mal 24, als ich da anfing, genauso bekannt war in Baden-Baden wie später für Deutschland. Also schon damals wusste ich, wie das ist, wenn Leute einen angucken oder wenn sie gucken, was man einkauft. Oder ich weiß, in einer Reinigung ist mir mal passiert. Ich stelle mich natürlich wie jeder hinten an. Fräulein Berghoff, ruft dann die Bedienung da. Sie müssen bestimmt sofort zum Fernsehen. Kommen Sie nach vorne. Das war mir ganz peinlich. Also da möchte ich eigentlich dann wie ein normaler Mensch behandelt werden. Es hat ja auch viele Vorteile ansonsten. Aber ich meine, so ist schon so, dass man im Restaurant, wenn eigentlich alles voll ist, dann doch noch einen Platz kriegt. Aber Fazit. Mir wird sehr Sympathie entgegengebracht und das merke ich und das freut mich.
Ja, ich glaube auch über 80% der Bevölkerung kennen Sie nicht nur, sondern finden Sie auch sympathisch. Woran liegt denn das?
Das ist eine Ausstrahlungssache, für die man gar nichts kann. Das ist ja auch etwas ganz Merkwürdiges mit der Kamera. Ich habe ja selber verschiedene Castings veranstaltet und da setzt sich jemand, der so bildhübsch ist in Natur davor und plötzlich sieht man, dass die Nase doch ziemlich schief ist, was man in Natur gar nicht sieht, wenn man dem anderen gegenübersteht. Und zwar so, dass das stört. Oder ein Auge groß ist und das andere ganz klein. Das ist nicht nur die Ausstrahlung, sondern es kommt noch ganz viel natürlich dazu. Liegt an der Stimme, liegt an der Art zu sprechen. Aber Ausstrahlung kann man eben nicht lernen. Man kann ja ganz viel in diesem Beruf lernen. Technik und gute Aussprache durch Sprechunterricht und sowas. Aber die Ausstrahlung kann man schwer lernen und meine war anscheinend so, dass sie gut zu den Nachrichten passte.
Wenn Sie Ihre erfolgreiche Karriere Revue passieren lassen, gibt es da etwas, von dem Sie heute sagen würden, das habe ich versäumt, das würde ich heute nicht mehr so machen?
Nein, aber Sie haben ja vorhin schon die Talkshow angesprochen und das, muss ich sagen, habe ich festgestellt, ich habe sie nur zwei Jahre gemacht. Ich habe festgestellt, dass mir das sehr schwer fällt. Ich bin nämlich so erzogen worden, lass den anderen ausreden und dann sprich du. Das ist für die Talkshow tödlich. Ich kann nicht jemanden endlos reden lassen. Oder auch, wenn meine Gesprächspartnerin anfängt zu weinen, dann bin ich nicht jemand, der noch weiter stochert, sondern dann bin ich irgendwie so, dass ich versuche, das abzufedern, abzumildern, eine gute Stimmung wieder hinzubringen. Und das ist auch nicht so das, was eigentlich gewünscht ist. Bei einer Talkshow musst du schon bei aller Höflichkeit aber schon etwas bringen innerhalb von 10 Minuten. Da muss was rauskommen, entweder was Fröhliches oder was Überraschendes oder irgendwas. Man darf nicht nur so dahin plaudern. Also ich habe festgestellt, dass die Talkshow mir doch schwer fiel. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, da bin ich nicht so erfolgreich gewesen.
Also Sie wirken ja sehr diszipliniert. Gibt es denn Situationen, wo Ihnen mal der Kamm schwillt, wo Sie mal aus der Fassung geraten?
Ja, natürlich, ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Nur vor der Kamera, speziell was Nachrichten angeht, da muss man seine Emotionen schon sehr unter Kontrolle haben. Genauso wie mir mal jemand gesagt hat, mein Gott, Sie können ja lachen. Da habe ich gesagt, ja, Sie können doch nicht die Person mit dem Beruf verwechseln oder umgekehrt. Natürlich, im Privaten ja. Also ich werde, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann werde ich sehr, kann ich auch laut werden. Und überhaupt, ich bin eigentlich ein Mensch, der jähzornig ist. Kurz, das bedeutet kurz. Ich flasche quasi auf, ich werfe auch oder ich schreie auch, aber schwupp ist es auch wieder vorbei. Wie so ein Sturm, wie so ein Wuff, einmal hoch und dann ist auch wieder gut.
Ist das typisch Wassermann? Sie sind ja ein Zeichen des Wassermanns geboren.
Weiß ich nicht. Nein, es ist, aber ich bin dann auch nicht jemand, der wahnsinnig lange nachtragend ist. Im Grunde genommen ist mir sogar mal gegangen, ganz früher mal, da hatte ich mal mit einem Redakteur in Baden-Baden richtig Streit. Und wir haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und so 3 Monate später treffe ich den auf dem Flur und grüße ihn, weil ich völlig vergessen hatte, dass wir so einen Streit hatten. Danach habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, wollen wir uns mal auf eine Tasse Kaffee treffen? Und dann war die Sache ganz ausgestanden. Aber ich habe das vergessen schon wieder.
Ich habe ja gelesen, dass Sie sehr harmoniebedürftig sind.
Ja, also je älter ich werde, je älter ich werde, habe ich gerne eine gute Stimmung um mich herum. Also mir fällt es schwer, in einer Stimmung zu arbeiten, die gereizt ist oder die, wo Dinge nicht ausgesprochen sind, die gespannt ist. Ich hab's lieber, sagen wir mal, es gibt ja solche Situationen, denen kann man dann auch nicht entgehen, aber ich hab's lieber, wenn sozusagen Friede, Freude, Eierkuchenwelt um mich herum herrscht. Da bin ich einfach besser.
Sie sollen ja sehr diszipliniert sein, nie zu spät kommen, also immer pünktlich, super pünktlich, überpünktlich.
Das ist nicht immer so. Nein, ich habe durchaus bei der Tagesschau auch Dinge vergessen, wo ich zu Hause saß und höre Willem Wieben, der im Bild war, Nachrichten sprechen. Und dann kam ein Film, den eigentlich ein Offsprecher hätte sprechen müssen. Und den sprach Willem Wieben auch. Und da bin ich dann zur Küche gerannt und habe auf den Plan geguckt, wer hat denn das verschlafen? War ich. Ich hätte da sein müssen. Oder mal morgens, weiß ich, da habe ich heiße Rhythmen im Radio bei NDR2 gesendet. Und plötzlich, das war so 9:30, ruft der Aufnahmeleiter an, Frau Berghoff, ich höre Sie da, nette Musik, aber eigentlich haben Sie 10 Sendung, oder? Und da ist dann damals ein Kollege, der in der Nähe wohnte, eingesprungen. Also sowas gibt's schon. Aber normalerweise ist es eben so, die Tagesschau 8 Uhr wartet nicht. Wenn man nicht da ist, wartet sie nicht, also auch im Radio. Wenn es losgeht 5 oder 5:55, dann geht es 5:55 los. Sendungen vergessen, war überhaupt nicht da.
Und wer springt dann? Ist immer einer da, der einspringt?
Ja, also in dem Fall hatte ich Glück, dass dann in dem Fall hat Willem Wieben dann meinen Part mit übernommen. Bei der 20 Uhr gibt es immer einen On-Sprecher und einen Off-Sprecher, also der, den man nicht sieht, der die kleinen Nachrichten im Film bespricht. Und das hat er dann mit übernommen. Und hier morgens da mit dem Radio, das war dann Wilhelm Stöck, lang ist also hier. Mhm. Man kann eigentlich letztlich nicht zu spät kommen, weil man ja vorher in die Maske muss, zum Schminken. Man muss zum Einleuchten, weil der eine hat was Helles an, der andere was Dunkles. Der eine hat lange Arme, der andere kurze. Da wird man also eingeleuchtet und man muss ja in die Redaktion. Und spätestens, wenn man da nicht auftaucht, eigentlich schon, wenn man in der Maske nicht auftaucht, dann würde eine Art Telefonkette losgehen. Sodass man versucht, denjenigen zu erreichen und dann einen anderen.
Wie lange ging Ihre Schicht oder geht sie heute noch bei der Tagesschau? Also die Leute denken ja im Allgemeinen vielleicht, sie sitzen 8 Uhr im Studio und 10 Uhr oder nach den Tagesthemen spätestens verlassen sie den Sender und haben einen wunderschönen Abend.
Also erstmal sind alle Sprecher freie Mitarbeiter. Das heißt, sie bekommen bezahlt, wenn sie arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten oder krank sind, haben sie leider selber Schuld. Und bei den Freien ist es so, dass sie auch andere Termine haben, also noch im Radio arbeiten oder mal eine Gala moderieren oder irgendetwas machen. Und deshalb ist es auch sehr schwer, einen Dienstplan zu erstellen für diese freien Mitarbeiter der Tagesschau. Und da sind die Dienste vollkommen unterschiedlich. Man arbeitet an manchen Tagen morgens eine Schicht und abends nochmal. Es gibt nicht die 11 Stunden Ruhepause, die sein muss bei festen Mitarbeitern. Man würde auch gar nicht mit festen den Schichtplan schaffen. Sondern die Freien haben, die können 2 Stunden schlafen, dann könnten sie wieder eingesetzt werden. Also es geht los, sagen wir mal, man hat die 20 Uhr, dann ist man gegen 6 Uhr in der Maske, wird geschminkt, eingeleuchtet, geht spätestens 7:30 in die Redaktion und dort trudeln die Meldungen dann so nach und nach ein. Und wenn man Glück hat, sind sie alle da bis 20 Uhr, beziehungsweise 7:55. Dann geht man ins Studio, dann kommt nochmal schnell die Maskenbildnerin, pudert einen nochmal schnell ab und dann kommt der Gong. Und da kriegt man auch während der laufenden Sendung häufig Meldungen. Die liest man dann, während die Filme laufen. Deshalb kriegt man oft oder häufig von der tatsächlichen Sendung gar nicht so viel mit, weil man die neuen Nachrichten liest, während die Filme laufen. Aber man hat nie nur eine Sendung, man hat mehrere Sendungen. Das kann sein, nur bis zu den Tagesthemen, kann aber auch noch die Nacht, das Nachtmagazin sein. Also in der Regel hat man, ach, kann man eigentlich gar nicht sagen, 6, 8, 10 Stunden.
Und wie hat sich das auf Ihr Privatleben ausgewirkt, also auf das soziale Leben? Ich meine, wenn man so einen Schichtdienst hat, dann bleibt einem ja vieles verwehrt.
Ja, es ging eben manches nicht. Man musste ja auch einspringen manchmal, wenn einer nicht da war. Also manche Verabredung ging eben nicht. Und ich weiß, ich hatte ganz früher einige Lehrer als Freunde. Das hatte sich so ergeben im Freundeskreis. Und die haben das nicht so ganz akzeptieren können. Die waren dann bald überhaupt nicht mehr im Freundeskreis. Da musste man mal absagen und wieder verschieben. Und die hatten so gar kein Verständnis dafür. Inzwischen hat sich mein Freundeskreis sehr viel mehr auf Kollegen und Schauspieler und Antiquitätenleute und sowas sind jetzt mehr dabei.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so bekannt ist, dass es sehr schwierig ist, das Privatleben irgendwie ein bisschen geheim zu halten.
Das ist nicht mehr schwer, wenn man verheiratet ist. Da ist man dann uninteressant für die Presse. Das ist nur schwer vorher. Ich war 5 Jahre in meinem Leben Single als Tagesschaufrau. Vorher habe ich lange gelebt, 10 Jahre lang mit einem anderen Mann. Und dann war ich 5 Jahre Single und da wurde dann jeder Mann, der an meiner Seite auftauchte, mit dem ich mal ins Theater gegangen bin, wurde gleich zum neuen Lebenspartner stilisiert, sodass ich dann nach kurzer Zeit in keine Premiere mehr ging, sondern irgendwann hin, in kein Innenlokal mehr, sondern irgendwohin außerhalb Hamburgs mich dann traf, weil es ist ja natürlich so, dass man gar nicht weiß, ob daraus was Ernsthaftes werden kann. Man hat gar nicht die Chance, das auszuprobieren, wenn das gleich in der Zeitung steht. Also das war schon eine schwierige Zeit, gebe ich zu. Dann lernte ich ja meinen Mann kennen und da das ziemlich schnell alles klar war zwischen uns sozusagen, war es dann kein Problem mehr. Und wenn man, wie gesagt, verheiratet ist, dann ist man sehr uninteressant für die Presse.
Also über Ihren Mann würde ich gerne noch später etwas ausführlicher sprechen. Wir würden jetzt mal eine musikalische Pause einlegen. Vielleicht sagen Sie an, was Sie sich gewünscht haben, Elvis Presley.
Ja, ich habe mir gewünscht, die Elvis Presley-Version Are You Lonesome Tonight, die er verlacht hat. Das ist für mich eine so nachvollziehbare Geschichte. Er ist ja im Studio, nimmt das auf und hört diese eine Sängerin, die sich da in höchsten Kapriolen hineinsteigert und denkt, das ist ganz toll, was sie da macht. Und er fängt an zu lachen und es wird ja immer mehr. Und ich kann das eben sehr gut nachfühlen, weil mir das ja selber auch ein paar Mal so gegangen ist. Eine Sache gibt's ja, die ist nun ganz oft im Fernsehen gelaufen, als ich die Lottozahlen verlacht habe im Fernsehen. Da war vorher, muss ich dazu sagen, also es war eine Meldung, Boris Becker hat im WTC, so heißt dieses Turnier, World Tennis Champion Turnier, gewonnen. Und ich habe vorher in der Redaktion gesagt, soll ich mal sagen, Boris Becker hat im WCT-Turnier gewonnen. Haha, machst du doch nicht. Oh wehe, du machst das so. Und dann habe ich mir gedacht, als ich im Studio war, ich mache das wie eine Schauspielerin. Ich lese vom Blatt, Boris Becker hat im, und dann gucke ich hoch in die Kamera, ein Blick nur für die Redakteure und sage dann WTC-Turnier gewonnen. Also ich fange an, Boris Becker hat im WCT-Turnier gewonnen und da war es mit meiner Fassung hin und ich habe also mich gar nicht mehr eingekriegt und deshalb kann ich Elvis so gut verstehen, deshalb gefällt mir diese Version auch so besonders gut.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you?
Man merkt, dass Elvis tatsächlich einen Lachkrampf kriegt. Das ist nicht gemacht, sondern er lacht sich wirklich tot und kriegt sich gar nicht richtig ein. Und das war bei mir eben damals eben auch so. Und deshalb ist das auch so ein Erfolg irgendwie geworden. Das wird ja immer wieder ab und zu mal gespielt im Fernsehen. Mein Lacher. Man merkt, dass jemand verzweifelt versucht, eine Kontenance zurückzubekommen.
Ja, Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der ehemaligen Tagesschausprecherin und immer noch Moderatorin
Dagmar Berghoff
und Ulrike Knapp. Frau Berghoff, 1976 im Juni an einem Mittwoch haben Sie Ihr Debüt bei der Tagesschau gegeben.
Dass es ein Mittwoch war, weiß ich gar nicht. Es war der 16. Juni und das ist der Geburtstag meines Vaters gewesen. Deshalb ist dieses Datum mir unvergesslich.
Und wie sind Sie zur Tagesschau gekommen? Wer hat Sie entdeckt? Das war Karl-Heinz Köpke, oder?
Das war Karl-Heinz Köpke. Ich habe im Radio gesendet und plötzlich sagte der Techniker, da ist Telefon für dich, Karl-Heinz Köpke am Apparat. Und das war damals, 76, wirklich so, also wie wenn Hollywood anruft. Und ich dachte, was will dieser große Nachrichtenmensch mit einer so kleinen Moderatorin wie dir? Ich wusste nicht, dass die Tagesschau eine Frau sucht. Und dann sagte er zu mir, ich höre Sie gerade reden, Sie haben ja eine ganz angenehme Stimme, sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da war ich ganz perplex, weil ich dachte, der muss dich doch kennen irgendwie. Ich war nun 8 Jahre lang Fernsehansagerin beim Südwestfunk, die überregionale, die Fernsehansagerin des Südwestfunks, der muss dich doch kennen. Später beim Vorsprechen sagte er ja, natürlich, ich verlasse mich doch nicht nur auf eine angenehme Stimme. Ich wusste, wie sie aussehen. Mhm. Und dann haben wir uns zu einem Vorsprechen verabredet. Casting heißt das heute, damals ganz simpel Vorsprechen.
Waren Sie da aufgeregt, wenn ich mal unterbrechen darf? Hatten Sie da Lampenfieber?
Ja, schon, doch, hatte ich schon. Was nur war, er gab mir sein Manuskript von der Sendung, die er gerade gelesen hatte. Und jeder Sprecher macht sich Zeichen rein, jeder unterschiedlich. Herr Köpke machte sehr starke Zeichen, Abtrennungen, Unterstreichungen, Ausrufezeichen an der Seite und so. Und ich mache sehr wenige. Ich kann das Manuskript dann besser übersehen, wenn nicht so viele Zeichen drin sind. Und bei diesem Vorsprechen habe ich mich einmal versprochen und habe dann hinterher zu ihm gesagt, Herr Köpke, wenn ich nochmal ein Vorsprechen machen soll, dann bestehe ich aber auf einem eigenen Manuskript. Ich kann in Ihrem nicht lesen. Und ich glaube, dass ihn das beeindruckt hat. Denn da spricht ein junger Profi. Das ist profihaft zu sagen, ich brauche bitte mein eigenes Manuskript. Und dann habe ich noch ein Vorsprechen gemacht. Und danach ging das sehr schnell. Diese Vorsprechen waren im Mai und im Juni war ich dann dran.
Und wie war das dann im Team als einzige Frau? Gab es da Probleme oder sind Sie ernst genommen worden? Sie sind ja bald Miss Tagesschau geworden. Also ich glaube, Sie haben sich ja bald zur beliebtesten Tagesschausprecherin gemausert.
Ja, das macht die Presse dann. Wobei, wenn man das ausspricht, ich immer gesagt habe, wenn ihr nicht sagt Mist Tagesschau, also Mist These rüberziehen. Egal, das gab gar keine Probleme im Team, denn als Sprecher ist man keine Konkurrenz von Mann zu Frau. Wenn man zum Beispiel einen Beitrag lesen soll, den soll eine Frau lesen, dann wird keiner der männlichen Kollegen gefragt werden. Man ist eher unter gleichgeschlechtlichen, wenn man so will, Konkurrenz. Nein, ich wurde also ganz mit offenen Armen aufgenommen. Zumal die auch merkten, dass das, was die da machte, gar nicht so schlecht war. Sondern dass das ins Team auch passte. Es ist ja nicht so, dass ich von 0 auf 100 dahin gekommen wäre. Das ist übrigens in der Tagesschau nie so. Sondern diese jungen Leute haben alle schon Erfahrungen im Regionalprogramm oder im Radio. Die Tagesschau bildet nicht aus. Die müssen schon fertig ausgebildet hinkommen. Und ich war ein junger Profi.
Aber es war ja früher, also in den 70er Jahren war es ja für Frauen eigentlich ganz schwierig, überhaupt als Nachrichtensprecherin irgendwo unterzukommen. Also wenn ich mich recht erinnere, haben Sie schon beim Südwestfunk Nachrichten gelesen, oder?
Nein, das war das Komische. Das war das wirklich Unglaubliche. Also ich bin nach Hamburg gekommen und war hier dann auch Fernsehansagerin. Also ich hatte die ersten Fernsehansagerjobs und im Radio. Und deshalb musste ich beim Südwestfunk aufhören und höre an einem Abend auf, da habe ich das dritte Programm durchmoderiert und dieses dritte Programm endete mit Nachrichten im Fernsehen. Aber da sprach ein Mann immer, keine Frau. Und an diesem letzten Abend, da hatte ich dann auch schon mit meinen Chefs, die gekommen waren, mit einem riesen Blumenstrauß, ein Glas Rotwein getrunken. Da kommt ein Redakteur mit hochrotem Kopf und sagt, unser Sprecher ist nicht da, Sie müssen heute die Nachrichten sprechen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, das machen keine Frauen, das machen nur Männer, müssen Sie es sprechen. Nein, ich auf keinen Fall. Es endete damit, dass ich mich verabschiedete vom Südwestfunk. Mein allerletztes offizielles Ding, was ich da gemacht habe, war Nachrichten sprechen, was dort noch nie eine Frau im Fernsehen gesprochen hatte. Später dachte ich, Gott, was für ein Omen irgendwie.
Und im Hörfunk haben Sie aber nie Nachrichten gesprochen?
Nein, das waren auch nicht Nachrichten, die wir sprachen. Also da waren Moderationen zu machen.
Aber es war ja in den 70er Jahren wirklich so, dass es selten Frauen gab, die Nachrichten überhaupt lesen durften. Deswegen war es ja auch eine Sensation. Sie waren die zweite Nachrichtenfrau nach der Wiebke Bruns, glaube ich.
Wiebke Bruns war im ZDF 5 Jahre vor mir. aber die blieb nicht lange, anderthalb
Jahre. Das war ja auch eine Sensation, ne?
Also ja, aber sie hat sich, glaube ich, ins Gedächtnis der Leute nicht so eingeprägt, weil man braucht länger als anderthalb Jahre. Aus meiner Erfahrung braucht man 5 Jahre, bis die Menschen wissen, die gehört zu der und der Sendung und ist der und der Typ und so. Also man braucht da länger. In diesem Fall war es so, dass ich schon dachte, also ich muss jetzt gut sein. Ich muss gut sein, mindestens so gut wie die männlichen Kollegen, damit dieser Beruf nicht für uns Frauen wieder verloren geht. Herr Köpke, obwohl er mich entdeckt hat, war absolut nicht der Überzeugung, dass Frauen Nachrichten sprechen können. Er meinte, Frauen, die verstehen doch von Politik nichts, bei Unglücken brechen die in Tränen aus und Sport, du liebes bisschen, ist ja gar nicht ihr Ding. Also Herr Köpke war überhaupt nicht überzeugt. Er war nur angewiesen worden, nach einer Frau zu gucken, von der Chefredaktion aus.
Sie haben sich ja dann auch irgendwie redaktionell weitergebildet, freiwillig, glaube ich, haben
ja,
Sie dann.
Es war,
also Sie lesen ja als Nachrichtensprecherin die Nachrichten, die andere schreiben.
Ja, die Redakteure schreiben. Und meine, es gab 2 Bedingungen, mit denen ich angefangen habe. Das eine war ein anderer Stuhl. Die männlichen Kollegen hatten einen Stuhl, der nach vorne unten abschüssig war. Also ich weiß auch nicht, wie man da drauf saß, da kriegte man gar keine Luft. Und also ich bestand auf einem anderen Stuhl. Und ich wollte 1 Jahr in der Redaktion mitarbeiten, einmal in der Woche, also Nachrichten selber schreiben, umsonst. Ich war ja freie Mitarbeiterin. Ich wollte nur, dass man mir das erlaubt. Und das hat man mir erlaubt. Und als der Chefredakteur merkte, sie meint das wirklich ernst, die kommt wirklich jede Woche eine ganze Schicht, das sind dann 8 Stunden, läuft sie mit, so wurde mir das nach 3 Monaten sogar bezahlt. Und das habe ich dann 1 Jahr lang gemacht, habe natürlich nicht die Hauptmeldungen geschrieben, aber so weiter hinten dann schon und habe gemerkt, wie schwer es ist, aus einer längeren Meldung zu kürzen, weil jeder Satz, der ist, hat man das Gefühl, das ist das eigene Kind. Man möchte da keinen Satz abgeben, aber musste man lernen, da zu kürzen. Und ich war dann auch ganz sauer, wenn zum Beispiel Herr Köpke meine Meldung verlas, also sich versprach. Fand ich dann nicht gut.
Der Helmut Karasek hat mal geschrieben, ohne Dagmar Berghoff sehe Sabine Christiansen nicht wie Sabine Christiansen aus. Ist es tatsächlich so, dass Sie gesellschaftliche, modische Normen gesetzt haben durch die Garderobe, die Sie präsentiert haben?
Das glaube ich nicht. Sondern das, also die Nachrichten bedingen ja eine gewisse Dezenz und Zurückhaltung. Also ich habe keinerlei Direktiven bekommen, als ich anfing, außer so dezent wie möglich. Aber was das ist, so dezent wie möglich, das wurde mir nicht gesagt. Und die Kollegen, als ich wegging, haben mir so eine Art Rückschau aus den verschiedenen Jahren gezeigt und geschenkt. Und da habe ich schon zum Teil abenteuerliche Pullover oder auch mal Jacketts angehabt. Aber es hat sich immer mehr reduziert auf, ja, sagen wir mal, weiße Bluse und ein Blazer oder Rolli und ein Blazer. Also auf Blazer mit irgendwas noch dazu. Und das ist für Nachrichten auch wirklich am besten. Obwohl ich auch was mitgemacht habe, das war doch mal so in den Ende 70er, 80er Jahren, diese wahnsinnig breiten Schultern. Und ich dachte, das werde ich ja nie mitmachen. Das sieht ja aus wie dieser Michelin-Mann da. Und was war ein halbes Jahr später, hatte ich auch diese breiten Schultern. Also man, ein bisschen geht man mit der Mode mit, immer ein bisschen verzögert, aber ein bisschen schon.
Und wer ist für die Garderobe aufgekommen? Das mussten ja die Sprecher wohl auch selber machen.
Das mussten wir selber bezahlen, ja. Das war auch der größte Posten in meinem Etat.
Wie oft konnten Sie Ihre Kleidung wiederholen im Fernsehen?
Naja, man kann das ja mal morgens und nachmittags und abends und dann noch nachts und dann wieder wechseln, rück und so. Also man kann das schon öfter, aber das so oft geht dann auch nicht. Also das war wirklich teuer.
Sie sind 1943 in Berlin geboren und sind dann im Alter von 3 Jahren mit Ihrer Familie nach Hamburg gezogen.
Ahrensburg, das ist in Schleswig-Holstein, aber vor den Toren Hamburgs, ja. Hm.
Wie war Ihre Kindheit? In was für einer Familie sind Sie groß geworden?
Also meine Mutter starb ja sehr früh, als ich 7 war. Und meine Großeltern, sagen wir mal, waren großbürgerlich in Berlin. Die hatten eine riesengroße Villa.
Die Großeltern von väterlicherseits?
Vater, von ja. meinem Vater, ja. Und die Kinder waren damals so Jeunesse Dorée, die Kinder. Mein Vater, seine Geschwister, 5 Kinder insgesamt, die fuhren mit dem Schiff mal nach Brasilien eben oder hatten wirklich ein ganz tolles Leben. Und das änderte sich dann durch den Krieg, als die Maschinenfabriken, die meine Großeltern besaßen, auch zerbombt wurden. Und mein Vater mit eigentlich nichts in Ahrensburg dann anfing, und irgendwie versucht hat, uns irgendwie versucht über Wasser zu halten mit meinem kleinen Bruder, ein Jahr jünger als ich. Bis er dann so nach 4 Jahren durch einen Freund Personalchef in einer Ölfirma wurde, was ihm ganz viel Spaß gemacht hat. Er hat gern mit Menschen gearbeitet und das war wirklich eine ganz große Spaß und Freude für ihn. Er war der designierte Erbe dieser beiden Maschinenfabriken. Die anderen Geschwister waren ausbezahlt worden mit Häusern und so. Und er sollte nun diese Fabriken erben und die waren nun kaputt.
Was hat Ihr Vater dazu gesagt, als Sie ihm eröffnet haben, dass Sie Schauspielerin werden möchten?
Ja, es gab Krach. Es gab Krach, es gab richtig Krach. So ein Krach, dass ich Abitur gemacht habe. Da war ich dann gerade 19 und sofort einen Monat weggegangen von zu Hause bin im Zorn und auch keinerlei Verbindung hatte mit zu Hause 2 Jahre lang. Da bin ich nach England gegangen und nach Frankreich, ohne nach Deutschland zurückzukommen. Und dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg, habe die Schauspielschulprüfung gemacht und erst als ich sie bestanden hatte, habe ich mich bei meinen Eltern wieder gemeldet. Und dann hat sich das Verhältnis so langsam normalisiert. Nein, mein Vater wollte nicht, dass ich das mache.
Warum?
Ich musste ja Geld verdienen. Wie willst du mit der Schauspielerei Geld verdienen? Ich habe dann eigentlich vorgeschlagen, ich mache eine mittlere Reife und werde Fremdsprachenkorrespondentin. Mach dann noch 2 oder 3 Jahre so eine Ausbildung. Das hatte ich ihm angeboten. Nein, sagte er, du machst Abitur. Also ich musste Abitur machen, worüber ich später sehr glücklich war, dass ich das hatte. Es ist doch noch, diese letzten 3 Jahre sind doch noch mal sehr wichtig für die Ausbildung, finde ich, so für einen auch selber.
Und dann haben Sie die Schauspielschule erstmal ein bisschen weiter nach
musste
vorne
ich zwei, geschoben? Ja, 2 Jahre, sozusagen. Weil damals musste man 21 sein, wenn man volljährig war. Das ist ja anders heute. Und so war ich dann doch nicht, dass ich gegen den Willen meiner Eltern, ich hatte ja auch gar kein Geld, ich habe in England und in Frankreich mühselig etwas zusammengespart.
Hat Ihnen denn Ihr Vater kein Geld gegeben?
Nein, ich wollte keins und ich habe auch keins bekommen von zu Hause.
Und wie haben Sie sich über Wasser gehalten?
Also ich hatte gespart 500 Mark in England und in Frankreich, in beidem, wo ich als Au-pair-Mädchen eben arbeitete, wo man ja nichts kriegte.
Man aber hat nichts bekommen,
gar ganz nichts. Wenig, also ganz wenig, das habe ich davon gespart. Wo man aber hauptsächlich auch wegen der Sprache hinging. Also ich konnte Englisch und Französisch dann ganz gut. Und dann habe ich hier gearbeitet bei einer Familie und sauber gemacht und durfte dafür oben in so einer Dachkammer wohnen. Und ich habe Nachhilfeunterricht gegeben und ich habe Post ausgetragen. Morgens so ab 4:30 musste man da sein und dann mit den Fahrrädern dann losziehen. Und ich habe in einer Bar gearbeitet, weil man das nachts machen konnte. Genauso geschirrspülenderweise im Altonaer Bahnhof hier in Hamburg. Also ich habe alles Mögliche gemacht. Aber nach einem Jahr war auch das verbraucht. Die Schauspielschule kostete nichts. Das war eine staatliche. Aber ich musste ja irgendwie leben oder mal essen oder so. Und dann wussten anscheinend meine Lehrer das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann bekam ich ein Stipendium für die weiteren 2 Jahre.
Auf der Schauspielschule.
Das hat nicht alles abgedeckt, aber ich musste nicht mehr so viel arbeiten.
Haben Sie eigentlich mal drüber nachgedacht, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie nicht zur Tagesschau gegangen wären? Also, Sie haben ja mit dem Theater angefangen.
Ich habe mit dem Theater angefangen. Ja, wonach soll ich das messen? Soll ich messen die Karriere, die ich nun gemacht habe als Tagesschausprecherin, wenn man die umlegt auf eine Schauspielerin, dann wäre ich wahrscheinlich sowas wie Senta Berger jetzt. Aber wenn man eben sagt, das Theater, meinst du, dass du das da so geschafft hättest, das kann ich nicht sagen. Ich fühlte mich als Schauspielerin und es gab für mich ja auch Jahre, in denen es ganz schwer war, ins Theater zu gehen, als ich Fernsehansagerin war und auch noch Tagesschausprecherin.
Aber ich glaube, dass das früher leichter war als heute. Finden Sie nicht?
Nein, heute gehe ich gerne ins Theater, kann die Leistung der Kollegen bewundern und denen das auch sagen und mich freuen dran. Früher hätte ich lieber auf der Bühne gestanden, als unten im Zuschauerraum zu sitzen. Es fiel mir ganz schwer, ins Theater zu gehen früher.
Wir machen wieder eine musikalische Pause, Dagmar Berghoff.
Nehmen wir jetzt den Luciano Pavarotti?
Genau.
Gut, also ich gehe furchtbar gern in die Oper und ich finde Singen etwas Wunderschönes. Ich habe einmal eine Gala moderiert in der Staatsoper und da stand ich neben Elisabeth Schwarzkopf und der Abschluss war, dass alle gemeinsam sangen. Ich kann ja gar nicht singen, aber ich stand neben ihr und ihre Stimme ging irgendwie in meinen Körper mit rein und ich habe lauthals mitgesungen und habe beschlossen, im nächsten Leben Opernsängerin zu werden. Deshalb habe ich mir also ein Opernstück ausgesucht, in diesem Fall mit Luciano Pavarotti, weil ich einfach finde, dass er wirklich eine wunderbare Stimme hatte und hat eben. Und zwar natürlich Nessun Dorma, das ist aus Turandot von Puccini. Und der Prinz, der seiner geliebten Prinzessin an die denkt und keiner schlafe, keiner schlafe. Das hören wir jetzt.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der ehemaligen Tagesschausprecherin und Moderatorin
Dagmar Berghoff
und Ulrike Knapp. Frau Berghoff, gibt es eigentlich eine Frage, die Ihnen noch nicht gestellt worden ist?
Wenn man so lange wie ich im Job ist, 67 Ende habe ich angefangen, dann hat sich jeder Journalist schon mal irgendwo was ausgedacht, was dann ein anderer nicht so hatte in seinem Fragenkatalog. Aber eigentlich sind alle Fragen gestellt worden.
Also es gibt Facetten Ihrer Persönlichkeit, Frau Berghoff, die der Öffentlichkeit weniger bekannt sind, wie zum Beispiel Ihr Engagement als Schirmherrin für das Kinderhilfswerk Terre des Hommes. In dieser Funktion haben Sie viele Projekte in Afrika und Asien besucht. Mhm. Was hat Sie bewegt, diese Aufgabe zu übernehmen?
Also ich bin gefragt worden anlässlich des 30. Jubiläums von Terre des Hommes 1997. Ich kannte die Organisation, denn 1967, während des Vietnamkriegs, hat Terre des Hommes begonnen, sich zu engagieren. Damals Kinder aus Vietnam herausgebracht, hierher nach Deutschland. Hunderte verletzte Kinder, die dann hier in Krankenhäusern behandelt werden sollten. Und die Bilder von schreienden Kindern, die vor Soldaten wegrängen, die gingen damals um die Welt. Und das erinnerte ich. Also habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache. Wozu ich sagen muss, ich habe mich schon vor Terre des Hommes für Kinder und für alles Mögliche engagiert. Nur das ist jetzt eigentlich so das Größte und Bekannteste. Und dann habe ich mit Terre des Hommes zwei Projektreisen gemacht. Einmal nach Kambodscha und Vietnam und einmal nach Mosambik, Südafrika und Namibia. Und das ist eben nochmal was ganz anderes, wenn man aus eigener Anschauung sieht, wie Menschen dort leben müssen. In welcher entsetzlichen Armut, in welchem Dreck und ohne jede Chancen für die Kinder, also keine wirklichen Chancen für eine Zukunft, weil sie nicht ausgebildet werden oder weil sie auch nicht gehen zur Schule. Und ich hatte mich vorbereitet auf die Reisen, aber wie gesagt, wenn man das dann mit eigenen Augen sieht und da ist, das hat mich in meinem Engagement noch sehr bestärkt.
Sie sind ja zwar nicht mehr in der Tagesschau, das möchten Sie auch nicht, davon haben Sie sich ja nun endgültig verabschiedet, aber Sie hatten ja schöne Sendungen auch nach der Tagesschau noch.
Ja, da gab es eine Sendung, die hieß Dagmar Berghoffs Wunschkonzert, wird manchmal noch in den dritten Programmen wiederholt. Das waren 12 Sendungen, jeden Monat eine, ein Jahr lang. Da habe ich dann Leute interviewt wie René Collo oder Vicky Leandros oder Rolf Zukowski, also Sänger, Schauspieler wurden da interviewt eine Stunde lang. Und dann gab es eine andere Sendung, die mir ganz viel Spaß gemacht hat, Heimat in der Ferne. Da haben wir Deutsche im Ausland besucht, die es dort geschafft hatten, die ausgewandert waren. Das hat 98 nämlich angefangen. Da sind wir wirklich ins weite Ausland gefahren, nach Tahiti in die Südsee oder nach Nashville oder nach Costa Rica, Shanghai. Also ich habe sehr viel von der Welt dabei gesehen. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
Und bei dieser Fernsehsendung, bei den ersten Fernsehsendungen zumindest, hat sie, glaube ich, auch noch ihr Mann begleitet.
Ja.
Denn Sie haben ja in den 90er Jahren Ihre große Liebe kennengelernt.
Ja, er war dabei. Also das war meine Bedingung. Ich habe gesagt, ich will etwas weniger Gage. Dafür ist die Bedingung, dass mein Mann mitkommt und dass wir bei diesen weiten Flügen Business fliegen. Also ich wollte uns das dann schenken. Dafür habe ich dann weniger Gage bekommen. Das war für mich in Ordnung.
Wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Durch Freunde.
Die haben uns verkuppelt. Er war Chefarzt
am
israelitischen Krankenhaus in Hamburg.
Er war Chefchirurg dort.
Mhm. Ja.
Freunde haben uns verkuppelt. Die haben gedacht, die passen gut zusammen. Und es hat beim ersten Mal nicht geklappt. Dann vergingen 2 Jahre. Dann haben sie es nochmal versucht und dann klappte es sofort.
Und dann haben sie ihn 2001 wieder verloren.
Ja. Mhm. Ja. Ich habe es nicht geglaubt, obwohl ich dabei war. Ich habe nicht geglaubt, dass er tot ist. Ganz komisch. Ich habe verdrängt. Ich weiß es nicht. Ich habe auf ihn gewartet. Monate. Wirklich echt gewartet. Und irgendwann sagte eine Freundin zu mir, ich warte auf meinen Mann, der ist in New York. Und da sage ich, ich warte auf meinen auch. Und dann sagt sie, aber Pitt ist doch tot. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwas machen muss. Also sie hat mir nicht mit der Trauer geholfen, aber sie hat mir geholfen, das zu begreifen, zu akzeptieren, ist nochmal wieder was ganz anderes. Aber ich habe es zumindest dann begriffen.
Und wie geht's Ihnen heute?
Ach, es geht mir wieder gut. Also ich gehe gern ins Theater und auch viel ins Theater. Ich habe sehr nette Freunde. Ich arbeite immer noch. Das hat gar nicht richtig aufgehört. Nein, mir geht's gut.
Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus? Also Sie sind zwar nicht mehr bei der Tagesschau, aber man hat so das Gefühl, dass Sie rund um die Uhr beschäftigt
nein,
sind.
Nein, so ist es nicht.
Also es gibt mal Tage, wo Sie zu Hause sind,
ja,
und gar nichts
und die
machen,
genieße
vielleicht
ich, aber,
mal rumgammeln.
Ja, die genieße ich. Also jetzt fängt für mich gerade eine ganz, ganz intensive, arbeitsintensive Zeit an. Aber der letzte Monat war relativ gemächlich. Das geht dann so, ich wache meistens um 7:30 auf, dann stehe ich auf, aber nur im Bademantel und lese Zeitung und trinke Cappuccino und lese Zeitung. Und dann so um 10 tüdel ich irgendwie ins Bad und dann fange ich an zu telefonieren und entweder schreibe ich einen Brief und ja, abends treffe ich mich dann mit Freunden oder gehe weg. Also.
Was bedeutet Glück für Sie, Frau Berghoff?
Glück ist, wenn ich aufwache, wenn die Sonne scheint, wenn ich weiß, ich habe frei, dann fühle ich mich richtig gut. Auch abends nicht weggehen, gar nicht. Glück sind für mich diese vielen Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten, die Sonne scheint, das finde ich schön. Aber wenn es regnet, ist auch nicht ganz so schlimm. Aber mir geht's gut, ich bin körperlich gut drauf, ich habe keine Krankheit, ich habe nichts, ich habe wunderbare Freunde.
Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch?
Nein, bin ich nicht. Ich beneide Leute, die glauben können. Alle Menschen, die einen Glauben haben, sind sehr viel besser dran als die, die nicht glauben, sondern die, die vom Verstand hier viel mehr noch erklärt haben möchten. Also ich bin gern in der Natur, ich bin auch gern übrigens in Kirchen, aber nicht um zu beten, sondern um mir die schönen Fenster anzuschauen oder die Altäre, auch die Stille zu genießen, aber nicht, weil ich da irgendetwas finden möchte.
Reisen Sie gerne oder sind Sie beruflich so viel unterwegs gewesen, dass Sie sagen, ich brauche nicht mehr reisen?
Also ich habe fast das Gefühl, ich brauche nicht mehr zu reisen, nicht mehr so weit weg, weil ich habe so viel gesehen von dieser Welt, mit viel Glück durch die beruflichen Reisen. Und mein Mann und ich sind zusätzlich gerne gereist, zum Beispiel in die Antarktis oder wir waren auch mal in China und auch in Amerika. Also ich habe so viel gesehen. Ich reise gerne mal nach Mallorca, da hat eine Freundin von mir ein Haus, oder auch nach Frankreich zu Freunden, die auch ein Haus haben. Aber ich muss nicht mehr so wie früher, wo ich das alles sehen wollte.
Sind Sie eigentlich eine Selbstzweiflerin oder sind Sie selbstzufrieden?
Also das hat sich verbessert im Lauf der Jahre. Je älter ich geworden bin, desto weniger selbstzweifelnd wurde ich. Ich habe aber auch mal mit meinem damaligen Lebenspartner vor meinem Mann, von dem ich schon erzählte, da habe ich sehr Einschneidendes erlebt, der nämlich mal zu mir gesagt hat, du musst auch mal akzeptieren, dass etwas gut war, was du gemacht hast. Weil ich immer noch irgendwas, aber das hätte ich noch und das noch und so. Und das hat er mir irgendwie beigebracht, dass ich auch mal akzeptiere, dass etwas gut war, was ich gemacht habe. Und selbstzweifelnd bin ich immer, aber nicht mehr so, dass es mir alles kaputt macht heute.
Ist Ihnen denn in Ihrer langen, erfolgreichen Karriere irgendetwas versagt geblieben? Also gibt es da etwas, was Sie gerne noch machen würden oder gerne gemacht hätten? Oder?
Nein, ich bin rundum zufrieden und glücklich, dass es so gelaufen ist. Wer hätte das gedacht? Ich mir auf keinen Fall. Ich hätte mir auf keinen Fall als junges Mädchen vorstellen können. Ja, ich meine, diese Karriere zu machen, die vielen Menschen, die interessanten Menschen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, so einen netten Freundeskreis zu haben, dass es mir gut geht, das hätte ich mir nie so vorstellen können.
Und fühlen Sie sich manchmal einsam oder sind Sie so ausgelastet, dass Sie sagen, ich kann gut alleine sein?
Ich kann sehr gut alleine sein. Ich fühle mich ausgeglichen wie nie. In der Zeit, in der ich Single war, 5 Jahre waren das, da war ich, weiß ich, so zerferzelt und innerlich, ich glaube, auf der Suche nach einem Partner und fand keinen rechten. Und also ich war innerlich.
Woran lag das eigentlich?
Ja, vielleicht waren meine Ansprüche auch sehr hoch oder es klappte eben einfach nicht. Ich habe meinen Mann ja gesehen und das war es dann auch gleich. Das lief eben so. So, und heute bin ich ausgeglichen wie nie, fühle mich ganz ruhig, brauche keine neue Partnerschaft mehr. Ich habe meine in mir. Und insofern fühle ich mich eigentlich so ruhig wie nie, so gut wie nie.
Kochen Sie eigentlich auch?
Ich kann
kochen
nicht gut kochen.
Nein?
Aber ich stehe gerne in der Küche und schnibbel für Salate und sowas. Aber ich kann nicht so gut. Ich kann gut Gulasch, Leberbraten und Steak braten. Das kann ich.
Apropos Steakbraten, stimmt es, dass Sie in Ihrer Jugend oder in Ihrer Kindheit rohe Leber essen mussten?
Ja, das hat mein Vater, muss ich sagen. Das war in der Nachkriegszeit eben. Mein Vater Witwer, zwei kleine Kinder und hatte wohl mal gelesen oder gehört, dass rohe Leber gut ist für die Kinder. Und so mussten wir einmal in der Woche immer mittwochs rohe Leber essen. Und er wohnte ja nur am Wochenende bei uns, arbeitete eben ganz weit weg. Und er kam an dem Mittwoch und aß mit uns rohe Leber. Das fand ich im Nachhinein stark. Damals war es grässlich, aber im Nachhinein toll.
Liebe Dagmar Berghoff, unsere Sendung, die neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Ihr größter Wunsch für die nächsten Jahre, den würde ich doch ganz gerne wissen.
Ach, ich möchte für meine Freunde und mich wünschen, dass wir gesund bleiben. Alles andere ist dann in Ordnung. Wenn du gesund bist, alles andere wird sich finden. Alles findet sich. Das ist die Hauptsache.
Ich danke Ihnen, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viele, viele Fans. Ein Danke. Musikwunsch von Ihnen ist ja noch offen.
Dagmar also das ist für mich Sonntagmorgen, Frühstück, wunderbares Frühstück, Sonnenschein draußen und dann die Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Also Barock, Barock, Barock und daraus die Ouvertüre. Das hat so richtig so viel Fröhlichkeit und Lebenslust in sich. Das gefällt mir unheimlich gut.
Gut, also das war Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der ehemaligen Tagesschausprecherin und ehemaligen Tagesschau-Chefsprecherin und Moderatorin
Dagmar Berghoff
und Ulrike Knapp.